Karl May, die Liebe des Ulan, Kapitel 99. Man hatte bei ihm nicht eine Spur von Rejaks Testament und auch nicht die kaiserliche Erlaubnis zur Verlobung Margots mit dem Barone gefunden. Er hatte, als seine an Margot gerichteten 3 Briefe ihm vorgelegt worden waren, wirklich ausgesagt, dass er dieses Märchen erfunden habe, um seine Schwester zu retten. Sie habe nicht die Frau des Mörders seines Freundes werden sollen. Gerade um diese Zeit stand Hugo und Margot eine Überraschung bevor. Der junge Baron de Saint-Marie besuchte sie in Berlin. Bertha Marmont, welche heimlich seine Frau geworden war, befand sich bei ihm. Sie hatte ihm ein Söhnchen geschenkt, zu welchem die beiden und Frau Richemont Pate standen. Dass er eine Messalliance eingegangen sei, und zwar so ganz und gar gegen den Willen seiner Mutter, konnten die Paten nicht ändern. Sie bemerkten zu ihrer Beruhigung, dass er nicht mittellos sei, und schlossen hieraus, dass er von seiner Mutter freiwillig mit dem Nötigsten bedacht worden sei. Da Königsau für nötig hielt, auf seinen Gütern anwesend zu sein, verließ er Berlin. Auf diese Weise entging es ihm, wie unglücklich noch einige Zeit der Baron mit Bertha lebte. Später erhielt er von diesem einen Brief, in welchem er ihm anzeigte, dass Bertha mit dem früheren Kapitän Richemont durchgegangen sei und dass er das Paar schleunigst verfolge. So war Richemont doch in der Nähe gewesen, wohl um Rache zu nehmen. Nur das Zusammentreffen mit Bertha hatte ihn davon abgehalten. Eine geraume Zeit später schrieb die Baronin de Saint-Marie an Frau Richemont, dass sie ihren Sohn nun auch moralisch verloren habe. Sie hatte in Erfahrung gebracht, dass in Marseille seine arme Frau von ihm ermordet worden sei. Seit jener Zeit blieb Kapitän Richemont ebenso wie der Baron de Saint-Marie spurlos verschwunden. Der Erstere hatte übrigens meist infolge davon, dass er wegen Verdachts des Mordes in Untersuchung gesessen hatte, übrigens aber auch aus anderen Gründen aus der Armee treten müssen. Dass die beiden Genannten sich drüben in Afrika befanden, der eine als Marabout und der andere als Spion der Invasion, konnte niemand ahnen. Nur der freundliche Leser hat es erfahren. Die Zeit verging. Am 12. September 1819 starb Blücher, von ganz Deutschland, am allermeisten aber von unseren Bekannten tief und innig betrauert. Kurze Zeit später beglückte Margot ihren Gatten mit ihrem Söhnchen, welcher zu Ehren Blüchers Gebhard genannt wurde. Er wuchs heran, ein vielversprechendes Ebenbild seines Vaters und seiner Mutter. Er war nur kurze Zeit dem Knabenalter entwachsen, so kam die Nachricht, dass die Baronin de Saint-Marie gestorben sei und ihm, da sie keine anderen Verwandten besitze, den Meierhof Jeannette vermacht habe. Das war eine traurige und zugleich erfreuliche Überraschung. Natürlich war es Hugos Wunsch, dass sein Sohn Offizier werde. Gebhard hatte nicht nur die Lust, sondern auch die nötige Begabung dazu, und so kam es, dass er sich unter den Militärschülern bald auszeichnete. Ein einziger war es, der mit ihm gleich Schritt hielt, namens Kunz von Goldberg. Beide schlossen sich aneinander an und unterstützten sich in ihren Bestrebungen. Die Jugend träumt gern von der Ferne. Auch die beiden jungen Freunde träumten diesen Traum. Er sollte ihnen erfüllt werden. Sie hatten ihr Examen bestanden und ihr Offizierspatent in der Tasche. Nach verhältnismäßig kurzem Dienst wurde Goldberg der Pariser Gesandtschaft attachiert. Er trat somit in das Leben hinaus, wo ihm leichter Gelegenheit geboten war, sich auszuzeichnen. Vielleicht erinnert sich der geneigte Leser noch des Namens Kunz von Goldberg. Er war später General und seinen Namen nebst seinem Bilde fand nach Jahren die schöne Nanon in dem Inneren des Löwenzahns, welchen Fritz Schneeberg, das Findelkind, an einer goldenen Kette an seinem Hals trug. Es naht jetzt die Zeit, in welcher jenes Geheimnis seinen Anfang nahm. Wohl über ein Jahr hatte Kunz von Goldberg sich in Paris befunden, als ich auch für Gebhard von Königsau Gelegenheit fand, seiner Wanderlust und seinem Wissensdurste Genüge zu leisten. Es wurde nämlich eine Expedition durch die Sahara nach Timbuktu ausgerüstet, und man sah sich dabei nach einem jungen, mutigen und zugleich auch in Beziehung auf andere Wissenschaften nicht ungebildeten Militär um, welcher geeignet sei, die Expedition zu begleiten. Die Wahl fiel auf Gebhard, und dieser willigte mit hoher Freude ein, obgleich es seinen Eltern nicht leicht wurde, sondern im Gegenteile schwere Überwindung kostete, ihr einziges Kind so großen Gefahren entgegengehen zu lassen. Die Sahara war damals dem Wanderer noch weit gefährlicher als jetzt, wo sie zu einem bedeutenden Teile erschlossen ist. Es gab da vieles anzuschaffen, Karten, Instrumente und viele andere Dinge, welche entweder nur oder doch in bester Qualität in Paris zu haben waren. Daher wurde diese Stadt zum Sammelpunkte der verschiedenen Mitglieder der Expedition bestimmt. Gebhard reiste ab, nachdem er den zärtlichsten Abschied von den Seinen genommen hatte. In Paris angekommen, war es sein erstes, seinen Freund Kunz von Goldberg aufzusuchen, von welchem er mit Freuden empfangen wurde. Er hatte noch keine Ahnung, zu welchem Zwecke Gebhard nach Paris gekommen sei, da dieser ihm dies nicht geschrieben hatte, um ihn zu überraschen.
»Du in Paris?« fragte Kunz. »Wohl eine Erholungsreise?«
»Ja, wenn du meinst, dass man sich in der Sahara erholen kann.«
»In der Sahara?« fragte Kunz erstaunt.
»Ja, mein Freund.«
»Du willst doch nicht sagen, dass du die Absicht hast, nach der Wüste zu gehen.«
»Nicht nur nach der Wüste, sondern sogar quer durch dieselbe.«
»Mein Gott, ich träume.«
»Nein, mein Lieber, du bist im Gegenteil ganz außerordentlich wach.«
»So bitte ich dich dringend, mir das Rätsel zu erklären.«
»Meine Erklärung ist ganz einfach die, dass ich das Glück habe, Mitglied einer Expedition zu sein, welche nach Timbuktu gehen soll.«
»Nach Timbuktu? Das klingt ja wie ein Märchen aus Tausend und eine Nacht.«
»Es kommt mir selbst so vor.«
»Aber sage doch, wie kommst du dazu? Wer alles ist Mitglied dieser Expedition und welche Zwecke soll dieselbe in Timbuktu verfolgen?«
Als er den erbetenen Aufschluss bekommen hatte, umarmte er den Freund vor Freude und sagte: »Ich gratuliere dir, lieber Gebhard. Du glaubst nicht, wie glücklich ich bin, zu hören, dass wenigstens dir unser Lieblingswunsch in Erfüllung geht. Du lernst die Sahara kennen.«
»Ich danke«, antwortete Gebhard in scherzender Ironie.
»Ich lerne die Sahara kennen. Ich wade im tiefsten Sande, während du in den feinen Salons deine Studien machst. Du bereicherst dich mit Kenntnissen, während ich von der Sonne ausgebraten werde. Wenn ich dann zurückkehre, bist du Major oder Oberst,
ich aber ein Mohr.«
»Meinetwegen«, meinte Kunz lustig, »ich wollte doch, ich könnte mit dir tauschen. Welche Perspektive auf Abenteuer eröffnet sich dir? Du wirst dich mit den wilden Berbern, Arabern und Tuareg herumschlagen. Du wirst Hyänen, Schakale und Löwen töten.«
»Löwen, sacre! Löwen, da fällt mir Hedwig ein.«
»Hedwig?« fragte Gebhard. »Hyänen, Schakale, Löwen und Hedwig? Soll das eine Steigerung der Wildheit bedeuten?«
»Beinahe. Hedwig ist nicht sehr zahm.«
»Ah«, lachte Gebhard, »so ist diese Hedwig wohl eine ungezähmte Tigerin, welche ihre Wohnung im Zoologischen Garten hat?«
Kunz schüttelte geheimnisvoll den Kopf und antwortete: »Nein, Hedwig ist ein wunderschönes, allerliebstes Kreatürchen, welches allerdings einen gewissen, höchst bezaubernden Grad von Unbezähmtheit besitzt, aber nicht in einem Tigerkäfig, sondern in einem der besten Paläste der Rue de Grenelle wohnt.«
»Ah, also kein Raubtier?«
»Nein.«
»Sondern Genus Homo?«
»Ja.«
»Jung?«
»18.« Schön? Zum Verrücktwerden. Reich? Bedeutende Erbschaft zu erwarten. Wohl reicher Onkel? Nein, sondern steinreiche Tante. Alle Teufel, nimm du die Hedwig und lass mir die Tante.
Mit größtem Vergnügen. Besser für dich aber wäre es, wenn du nach der Schwester trachtest.
Da teilten wir die Erbschaft. Sapperlot, diese Hedwig hat eine Schwester?
Ja.
Auch nicht übel, besonders wegen der Erbschaft. Darf ich um eine möglichst genaue Beschreibung dieser Schwester bitten?
Dir stehe ich gern zur Verfügung, einem anderen aber nicht.
Welch eine Auszeichnung! Nimm meinen Dank. Also beginnen wir mit der Beschreibung.
Alter? 17.
Also ein Jahr jünger als Hedwig.
Haar? Mittelblond.
Schön, meine Lieblingsfarbe.
Augen? Hellgrau, mild leuchtend wie ein Stern.
Komet oder Planetoid?
So sanft und mild, wie du nur willst.
Du zeichnest ganz mein Ideal.
Gestalt?
Schlank, aber voll, trotz ihrer Jugend.
Stimme?
Wie ein silbernes Glöckchen.
Sehr nach Goldarbeiter klingend.
Hat sie einen?
Was?
Nun, so einen, wie Hedwig bereits hat.
Dich, mein Sohn?
Alle Teufel, wenn sie mich doch hätte. Da aber liegt der Hase im Pfeffer.
Wohl schwerlich. Ich denke mir vielmehr, sie hat dich, du aber nicht sie.
Magst recht haben. Also, ob sie so einen hat?
Noch nicht.
Höchst günstig. Der Name?
Ida.
Klingt nicht ganz unschön.
Eltern?
Keine. Ah, also fertig zum Heiraten?
Leider nicht.
Der alte Cerberus liegt vor der Tür.
Besteht dieser Cerberus, zu Deutsch Höllenhund etwa, in der alten reichen Tante?
Ja. Wir machen es wie Herkules. Wir besiegen diesen Hund.
Mit dem Knittel oder mit Lebenswürdigkeit, je nachdem.
Da hilft weder Waffe noch Gesellschaftskunst.
Ich lebe unglücklich.
Kunz seufzte komisch.
Man sieht es dir an, meinte Gebhard.
Das Unglück hängt um dich herum wie die Mönchskutte um den Bajazzo. Vielleicht bin ich glücklicher.
Will es dir wünschen.
Wirklich?
Von Herzen.
So tue deine Pflicht.
Welche?
Mich nach der Rue de Grenelle zu dem Cerberus zu führen.
Ich fürchte sehr, dass er bellt, heult und beißt.
Schrecklich, aber ich fürchte mich dennoch nicht. Ich heiße Gebhard. Mein Pate war ein gewisser Blücher und mein Wahlspruch heißt Vorwärts.
Versuche es.
Du sprichst von Bellen, Heulen und Beißen. In welche Unterabteilung des menschlichen Geschlechts gehört denn die alte, reiche Tante?
Gräfin.
Eine Gräfin? Sapperlot, diese Traube hängt hoch.
Der Name?
Rallion, Gräfin de Rallion.
Wie kamst du zu ihr?
Wurde ihr von unserem Sekretär vorgestellt.
Sie ist also nicht umgänglich?
Ausgezeichnete Deutschenhasserin.
Sie liebt überhaupt keinen Menschen.
Aber du liebst ihre Nichte Hedwig.
Leider, mit Hindernissen.
Welche sind das, die Alte?
Erstens diese, zweitens die Hedwig selbst und drittens so ein verteufelter Cousin, der mir immer im Wege herumläuft.
Auch ein Graf?
Ja, Graf Jules de Rallion.
Gib ihm einen Hieb, dass er aus dem Wege fliegt.
Bei nächster Gelegenheit ganz sicher.
Bevorzugt ihn denn der Drache?
Nicht im Mindesten. Der Drache hat überhaupt nicht die mindeste Lust, einen Menschen zu bevorzugen.
Scherz beiseite. Du machst mir wirklich Lust, die Familie kennenzulernen.
Soll ich dich einführen?
Ich bitte dich darum.
Wie lange bleibst du hier?
Nicht viel mehr als 2 Wochen.
Gut, so bist du mir nicht sehr gefährlich.
Ich werde dich einführen.
Oho, ich dir gefährlich?
Wo denkst du hin?
Bah, du bist größer, stärker, überhaupt hübscher als ich.
Aber ich bin dein Freund. Hedwig hat nichts zu befürchten. Übrigens bete ich ausgelassene Naturen, wie sie eine zu sein scheint, nicht sonderlich an.
Sie ist ausgelassen. Ida ist mild und sanft. Ich bin überzeugt, dass du ihr gut werden würdest, wenn du länger hier bleiben könntest.«
»Zwei Wochen genügen«, lachte Gebhard. »Ich kam, sah und ward besiegt. Aber sage einmal, hat denn die Tante nicht eine schwache Seite, irgendeine Eigenheit, bei welcher sie zu fassen wäre?«
»Eigenheit? Donner und Wetter, davon bin ich ganz abgekommen. Davon wollte ich ja sprechen, als ich vorhin sagte, dass mir Hedwig eingefallen sei. Freilich hat die Alte eine schwache Seite und Hedwig ebenso.«
»Welche Schwäche wäre das?«
»Eine ganz und gar eigentümliche, wie man sie bei Damen wohl selten finden wird. Hast du von Gérard gehört?«
»Gérard? Welcher Gérard? Der General?«
»Nein, der Löwentöter.«
»Der berühmte Sahara-Jäger?«
»Natürlich. Was ist es mit ihm?«
»Tante und Hedwig schwärmen für ihn.«
»Das ist sonderbar, aber nicht gerade unweiblich.«
»Mir aber desto unangenehmer, sintemal ich leider kein Löwenjäger bin.«
»Ah, die Kleine will nur einen Löwenjäger heiraten?«
»So spricht sie.«
»Bizarr! Vielleicht nur, um dich zu ärgern?«
»Möglich.«
»In diesem Falle kannst du dir ja Glück wünschen.«
»Wieso?«
»Ein Mädchen, welches es partout darauf anfängt, einen Herrn, der ihm nichts getan hat und es im Gegenteil auszeichnet, zu ärgern, ist sicherlich in ihn verliebt.«
»Meinst du wirklich?«
»Ich bin überzeugt davon.«
»Herrgott, hast du Erfahrung?«
»Massenhaft«, lachte Gebhard unter einer Miene komischen Stolzes.
»Das ist aber keine große Ehre für dich. Ich habe dich bisher stets für einen unverdorbenen Jüngling gehalten.«
»Das bin ich auch, lieber Kunz. Es hat sich nämlich noch keine die Mühe gegeben, mich zu verderben. Wie aber kommt es, dass die beiden Damen so begeistert für diesen Löwenjäger sind?«
»Das hat zwei Gründe, anstatt nur einen.«
»Lass sie hören.«
»Der erste?«
»Die Tante liest außerordentlich viel, fast den ganzen Tag.«
»Romane?«
»Fällt ihr gar nicht ein. Romane verachtet sie. Sie liest nur Reisebeschreibungen. Hedwig liest sehr schön und muss ihr also vorlesen. Daher kommt es, dass beide eine besondere Vorliebe für Abenteuer haben und für diejenigen Personen, welche solche Abenteuer bestehen. Gérard ist jetzt in aller Munde. Was Wunder also, wenn auch diese beiden für ihn schwärmen.«
»Das ist der eine Grund.
Und der zweite?«
»Der liegt nur in der Tante. Sie hat nämlich Gérard gesehen. Sie hat ihn sogar einmal eingeladen. Sie hat seinetwegen eine Soiree gegeben, was bei ihrem Geize ein fürchterliches Opfer gewesen ist. Dabei hat sie eine ganz besondere Ähnlichkeit herausgefunden zwischen Gérard und... ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich werde indiskret.«
»Pah, wir sind Freunde.«
»Allerdings. Also, sie hat gefunden, dass Gérard eine bedeutende Ähnlichkeit besitzt mit einem ihrer früheren Anbeter, den sie begünstigt haben muss.«
»So, so. Und das hat sie dir gesagt?«
»Fällt ihr natürlich gar nicht ein.«
»Woher weißt du es?«
»Mein Sohn, ich bin Diplomat.«
»Ich denke, einstweilen noch Leutnant, aber dem diplomatischen Chore einstweilen beigezählt, also doch Diplomat.«
»Schön, meine Hochachtung, lieber Papa.«
»Als Diplomat aber lernt man intrigieren, kombinieren, spionieren.«
»Oh weh, oh weh, oh weh.«
»Ja, und manches heraustüfteln und schließen, was anderen verborgen bleibt.«
»Du bist bei Zeus ein Kerl, von dem die Welt einst reden wird.«
»Ich hoffe es«, lachte Kunz.
»So hast du also den früheren, begünstigten Liebhaber der Alten auch herausgetüftelt?«
»Ja, mit unvergleichlichem Scharfsinn.«
»Auf welche Weise?«
»Ich war einst in ihrem Boudoir.«
»Donner, nicht als früherer, sondern als gegenwärtiger Liebhaber?«
»Als keins von beiden, sondern einfach als Vorleser. Eine Mappe, welche sie mir zeigte, enthielt nur Bilder von Anverwandten.
Ein einziges Aquarell war das Porträt eines Nichtverwandten. Sie betrachtete es mit einem so ganz besonderen Blick, so liebevoll. Sie konnte es fast gar nicht aus der Hand bringen und es war auch wirklich ein schöner Kopf. Ah, da begann nun dein berühmtes Düfteln. Natürlich, ich fragte sofort, wessen Bild das sei. Neugierde, holder Jüngling. Das ist wahr. Sie wurde aber befriedigt. Ich erfuhr, dass das Original der Bankier ihres seligen Mannes gewesen sei. Da aber mochte sie doch ahnen, dass sie sich verraten habe, denn sie setzte schnell hinzu, dass das Aquarell sich nur deshalb in der Mappe befinde, weil es von Meisterhand gefertigt sei. Das war so halb und halb herausgebissen. Aber doch nicht ganz. Ich wusste nun, woran ich war. Schlaukopf, den Namen des Bankiers hast du nicht erfahren? Oh doch. Von der Alten? Nein, sie hätte sich gehütet, ihn mir zu sagen. Ich wendete mich vielmehr an die Nichte, nämlich an Ida. Ah, an die sanfte, freundliche, zarte. Ja, an die unbefangene. Sie wusste den Namen und gab mir Auskunft. Es war ein Pariser Bankier, der sich einst sehr gut gestanden hatte, später aber durch die Verführung eines Barons de Reillac herunterkam, so dass er elend zugrunde ging. »Reillac?« fragte Gebhard schnell. »Wie hieß der Bankier?«
»Richemont.«
»Richemont, mein Gott, wäre es vielleicht...« »Ah!« Kunz blickte den Freund betroffen an.
»Was ist mit dir?« fragte er. »Dieser Name frappiert dich?«
»Ungeheuer sogar.«
»Weshalb?«
»Das ahnst, das begreifst du nicht? Denk an die Familie meiner Mutter.«
»Sapperlot, ja, da fällt mir ein, dass deine Mutter eine Französin ist, eine geborene Richemont.«
»Deren Vater Bankier war.«
»Der von jenem Baron de Reillac verführt und betrogen wurde.«
»So, dass er zugrunde ging und Frau und Tochter unglücklich machte.«
»Wahrhaftig. Verzeihung, lieber Gebhard, dass ich nicht daran dachte. Ich hatte nicht die mindeste Ahnung von dem Zusammenhange dieser Dinge.«